Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. 9. Kapitel, 16. und 17. Vers. Niemand setzt ein Stück neues Tuch auf ein altes Kleid, denn das Flickstück reißt noch etwas von dem Kleid mit und der Riss wird größer. Auch gießt man nicht jungen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein läuft aus und die Schläuche sind hin. Sondern jungen Wein gießt man in neue Schläuche und so wird beides erhalten. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Christen, die Schläuche, das ist Ziegenhaut, deren Innenseite nach außen gekehrt wurde und die Öffnungen wurden zugebunden und waren dann Behälter für Wasser und Wein damals und sind es auch heute noch im Orient. Um neuen Wein aufzunehmen, mussten die heute neu sein, sonst brachte der gärende Wein sie zum Platzen. Im Neuen Testament ist der neue Wein ein Symbol der messianischen Zeit. Der von Jesus gestiftete neue Bund ist der neue Wein, der die alten Schläuche zerreißt. Wir sahen es immer wieder bei der Betrachtung der Bergpredigt im vorigen Jahr, wie der Herr in den Antithesen spricht: Ich aber sage euch, nachdem er zuvor gesagt hatte, euch ist gesagt worden. Auch im zweiten Kapitel bei Johannes, der Erzählung der Hochzeit von Kana und der Weinvermehrung, müssen wir den guten Wein auf den bis jetzt gewartet wurde, als die Gabe der Liebe Gottes sehen, als ein Zeichen der Freude, dass das Kommen des Messias begleitet. Der Wein ist auch ein Zeichen des eschatologischen, des kommenden Mahles und ich erinnere Sie an das, was wir vorigen Sonntag vom Hochzeitsmahle anhand der Schriftstellen gehört haben. Und wenn Jesus, fast möchte ich sagen, in den letzten Stunden seines Lebens bei Matthäus 26 ist es geschrieben, sagt beim Abendmahl: Ich aber sage euch, von nun an werde ich nicht mehr trinken von der Frucht des Weinstocks bis zu dem Tag, da ich ihn neu mit euch trinke im Reiche seines Vaters, dann ist hier der Ausblick auf das Kommende gesagt. Bevor aber der Christ von diesem neuen, letzten oder ersten eschatologischen Wein trinken darf, serviert ihm der Herr in dieser Zeit das heilige Brot und den heiligen Wein der Eucharistie. Und damit sind im Grunde für den Christen die Worte diesseits und jenseits überwunden, weil der Christ als Getaufter und aus seinem Taufen Lebender bereits in diese letzte eschatologische Wirklichkeit hineingenommen ist und der Übergang sich vollzieht, wie selbstverständlich für den Glaubenden von hier nach dort. Das Doppelgleichnis vom Flicken und von den Schläuchen scheint der Form nach zu bedeuten: Hütet das alte Kleid und hütet den alten Schlauch vor dem gefährlichen Neuen. Aber sachlich bedeutet es schärfste Kritik. Altes Kleid und alter Schlauch sind tadelnd gemeint. Denn Neues passt nicht zum Alten. Der neue Inhalt der Botschaft Jesu verlangt auch neue Formen. Wie aber ist das Gleichnis gemeint? Zunächst bleibt doch alles in der jungen Gemeinde konservativ, bewegt sich in den judenchristlichen Gemeinden in Gedanken des Alten Testamentes und erst langsam lösen sich die Gemeinden aus den synagogalen Vorstellungen, so dass sogar es heißt, Paulus hätte dem Petrus ins Angesicht widerstehen zu müssen, um dann einen Beschluss zustande zu bringen, einen Beschluss der Aposteln, der die Mission der Welt freigab. Denn sonst wäre wohl, weil man das Gleichnis nicht beachtet hätte, das junge Christentum eine kleine, sektiererische, judenchristliche Gemeinde geblieben und es wäre nicht hineingekommen, die Völker der Erde. Heute sollten wir uns aber auch diese Frage stellen, vielleicht nur als rhetorische Fragen und die Antwort mögen Sie sich selber dann geben. Unterscheidet sich der selbstgerechte, geschlossene Katholizismus und seine Institutionen so sehr von dem vorchristlichen synagogalen Denken? Sind sie nicht auf weite Strecken alte Schläuche und alte Kleider, die wenig taugen für das Gott dank neu entdeckte Evangelium? Ist der alte Rock der Konkordate und der alte Schlauch der Bindung der Kirche an staatliche Mächte nicht rissig geworden? Denkt die hierarchische Kirche heute nicht vielfach noch in den Kategorien des Absolutismus des staatlichen, nicht des 19., sondern des 18. Jahrhunderts? Kompromisse werden zu allen Zeiten notwendig sein, schon um der Liebe und der Rücksicht wegen. Wenn aber über faulen Kompromissen das Evangelium Schaden leidet, dann müssen neue Schläuche und neue Kleider heran, auch wenn es den Ängstlichen und am Hergebrachten Festhaltenden nicht passt. Der neue Wein, das Evangelium, und er wird immer der neue Wein bleiben. Dieses Evangelium von Jesus Christus lässt sich niemals in Strukturen pressen, die früher einmal ihre Bedeutung hatten, die aber heute überholt sind. Das gilt, um nur einige Fragen anzudeuten, etwa für die Frage nach Autorität und Freiheit, für die Frage nach dem kirchlichen Gehorsam, für die Fragen um eine zeitgemäße, am Worte Gottes orientierte Ehemoral. Das gilt für die Fragen der geschichtlichen Voraussetzungen und Bedingtheiten kirchlicher Dogmen, um ihre zeitgebundene Formulierung, etwa auch des Dogmas vom päpstlichen Primat. Wir können, meine Zuhörer, auf Dauer keine Liturgie pflegen, die zwar ehrwürdig ist durch ihre Tradition und viele ästhetische und religiöse Werte hat, die aber am heutigen Menschen im Zeitalter der Industrie, des Atoms, der Automation, der Massenmedien unverständlich geworden ist. Ich bewundere gerne unsere kostbaren Paramente in der Sakristei aus der gotischen und der Barockzeit und ebenso die im Schnütchenmuseum. Aber anziehen möchte ich heute keines von ihnen. Der Verlust der Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert ist eine Tatsache. Die Arbeiterfrage aufzunehmen und zum Anliegen zu machen, zum ersten Mal in der Enzyklika Rerum Novarum 1891, kam 50 Jahre zu spät. Zu lange an alten Strukturen, an alten Schläuchen und Kleidern festgehalten. Der Verlust der gutwilligen Eheleute im 20. Jahrhundert bedingt durch Festhalten an eine Enzyklika Casticon Nubii, die inzwischen 35 Jahre alt geworden ist und nach dem Willen des Papstes, der eine eigene Kommission einsetzt, zur Revision ja nicht mehr gültig sein kann, auch wenn andere sagen, es gelten noch die Gesetze, die dort aufgestellt werden. Der Bildungsnotstand der Katholiken, der kommt aus einem Ghetto-Denken, aus einem Bewahrungsdenken, statt aus einem Bewährungsdenken. Mag sein, dass vieles von diesem Bewahrungsdenken auch noch sichtbar und hörbar geworden ist bei den Volksmissionaren, die in der Innenstadt ihre Volksmission hielten. Die antiquierte Sprache in bischöflichen und päpstlichen Verlautbarungen, ja sogar in Konstitutionen und Dekreten des Vatikanums. Das alles ist doch eine lebendige Illustration für das, was Jesus meinte, wenn er von den Schläuchen und von dem Kleid sprach. Oder ist die Art und Weise, wie das Zentralkomitee der deutschen Katholiken in Godesberg auf eine von Männern wie Walter Manraner, von Galli, Dirks und Kellner sachlich vorgetragene und berechtigte Kritik antwortet, mit dem Geist des Evangeliums vereinbar, der doch der Geist der Wahrheit und der Liebe sein soll? Das gilt auch, meine Zuhörer, für den innerhalb des Staates. Was ist von einer Resozialisierung zu halten? Resozialisierung Gescheiterter, wie die Gescheiterten in vielen Fällen nur noch tiefer in die Asozialität hineinpresst. Was ist von Vorschlägen für eine Strafrechtsreform zu halten, die weithin bestimmt sind vom Gedanken der Vergeltung, und welche die Erkenntnisse der modernen Psychologie und Medizin den Menschen betreffend viel zu wenig berücksichtigen? Darf man einen Schulkampf mit all seinen Lieblosigkeiten und halben Wahrheiten vom Zaune brechen, um unter allen Umständen die Konfessionsschule als Institution zu retten, ohne entsprechende Anstrengungen zu machen, den Geist der Institution, Bekenntnisschule, zu reformieren und Lehrende und Lernende und Lehrer und Lehrerinnen und vor allem die Eltern zu überzeugen? Neuer Wein in alte Schläuche? Mir kommt bei alledem ein Wort von Peter Lippert in den Sinn. Alle Vorteile und Errungenschaften, die wir der Kirche in Welt und Staat, in Schule und Gemeinde verschaffen könnten, sind nicht so viel wert, dass sie durch die kleinste Lieblosigkeit erkauft werden dürften. So kann Helmut Erhardter unter dem Titel Opposition und Freiheit in der Kirche in der letzten Ausgabe der mit bischöflicher Druckerlaubnis erscheinenden Zwei-Monats-Schrift der Seelsorger schreiben. Schon ist es soweit. Man beginnt wieder Häresien zu riechen. Es werden Richtlinien aufgestellt, nach denen sich das theologische Denken zu richten habe, so als ob die eine Wahrheit nur in einer Formel ausgesagt werden könne. Führende Dogmatiker und Moraltheologen, welche die Glaubenssätze der Kirche oft besser kennen als ihre Kritiker und die in der Moral zeitbedingtes von immer gültigen besser unterscheiden können als ihre Kritiker, sehen sich genötigt, ihre Rechtgläubigkeit zu verteidigen, wie in der Zeit vor dem Konzil, als manche der später auf dem Konzil führenden Theologen Rede- und Schreibverbot erhielten. Fast an demselben Tage, so schreibt er, an dem der Papst mitteilt, Seine Stellungnahme zur Ehemoral bedürfte noch eines weiteren Studiums. Wir hatten von offiziöser kirchlicher Seite Stellungnahmen abgegeben, die nur schwer mit der auf dem Konzil verkündeten Gewissensfreiheit und Elternverantwortung in Einklang zu bringen sind. Man fragt sich bisweilen, schreibt Erhard, hat es eigentlich einen Johannes den 23. und ein zweites Vatikanisches Konzil gegeben? Ist die Kongregation des Heiligen Offiziums umgewandelt worden oder nicht? Stehen die Theologen, welche die Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit anthropologisch, das heißt vom Menschen her neu bedenken, schon auf der Abschussliste? Und dennoch, meine Zuhörer, aufs Ganze gesehen, haben wir dennoch Grund zur Zuversicht, dass das Konzil die Kirche genügend stark verändert hat, um solchen und ähnlichen Rückfällen widerstehen zu können. Dafür zwei erfreuliche Zeichen. Die Paulusgesellschaft kann über alle Themen mit allen nur möglichen Gesprächspartnern in allen Städten in Ost und West in völliger Freiheit diskutieren. Die Kirche stellte dafür sogar einen Priester frei, ohne ihm irgendwelche Direktiven zu geben. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika wird aufgrund von Disziplinarmaßnahmen einzelner Bischöfe gegen Priester ein eigenes wissenschaftliches Institut eingerichtet, das sich mit den Problemen der persönlichen Freiheit innerhalb der Kirche beschäftigen wird. Es sind also kleine Anzeichen dafür da, dass das Doppelgleichnis von den Schläuchen und von dem Tuch heute verstanden wird. Dazu gehören auch die ernsthaften Versuche, die Liturgie lebendig zu machen, ohne an ihrer Form kleben zu bleiben. Dazu gehören auch die ernsthaften Diskussionen um eine bessere, dem Evangelium gemäßere Ehe- und Geschlechtsmoral. Der Besuch des Papstes bei den Vereinten Nationen in New York, seine unermüdlichen Bemühungen um den Frieden in Vietnam, der Empfang des russischen Staatspräsidenten im Vatikan unter völliger Desavouierung des Protokolls, wenn ihm der Papst Zigaretten anbietet und in den geheiligten Räumen des Vatikans geraucht wird. Das mögen Klitzekleinigkeiten sein, aber ich glaube, sie lassen etwas durchscheinen für das, was zwar erst beginnt, aber was doch einmal kommen muss, der Wandel der Mentalität. Und diesem Wandel der Mentalität, meine Zuhörer, müssen auch wir bequemen, rückwärts denkenden Christen uns stellen. Wir können nicht an Formen festhalten, die passé sind. Und wir sind aufgerufen, auch wenn das sehr wehe tut für manchen älteren Christen, das Wesentliche zu unterscheiden vom Unwesentlichen und das Wichtige neu zu durchdenken, auch wenn sie vielleicht nur schwer sich innerlich umstellen können. Es könnte aber auch sein, dass dem Christen, der in solcher Zeit zum ersten Mal selbstständig nachdenkt, die ganze Größe des Evangeliums und das, was ihm früher verschwiegen worden ist, weil nicht darüber gesprochen wurde, aufgeht und er viel froher wird in seinem Herzen und glücklicher wird und wirklich dann erst spürt, dass Evangelium, Euangelion, frohe Botschaft ist. Würden wir doch diesen Wandel durch unsere eigene Stellungnahme und unsere eigene Verhaltensweise von unten her besser unterstützen und mit dafür sorgen, dass die alten Tücher und die alten Schläuche fortgeworfen werden und dass neue Kleider und neue Schläuche angeschafft werden, um den neu erkannten, wunderbaren Inhalt darin zu bergen. Einerseits, damit wir ihn bei uns tragen können, andererseits aber auch, dass wir glaubwürdiger werden der Welt gegenüber, die ja zunächst einmal Kleider und Schläuche sieht und dann vielleicht gespannt wartet auf das, was von dort entwickelt wird. Helfen wir in dieser Zeit mit, dieses Gleichnis des Herrn zu verwirklichen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.